Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit Adriana und Freddy Mettler. Sie haben das Buch geschrieben, Crazy Country USA, leben sie 22 Jahre dort. Notizen aus einem eigenwilligen Land über das Land, wo uns ja seit langer Zeit sehr stark beschäftigt. Mit ihnen unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Amerika ist ja das Land, das uns schon immer am meisten beschäftigt hat und in der letzten Zeit noch viel, viel mehr. Und jetzt also das Buch von zwei Leuten, die dort seit 22 Jahren leben, zwei Schweizer, Adriana und Freddy Mettler. Zuallererst natürlich möchte ich wissen, wer sie sind. Adriana, wer bist du?
Ich bin eine neugierige, offene, kreative Person. Und ich bin interessiert an Menschen und ihren Geschichten.
Genau, und das sagen ja die meisten Leute, aber bei dir noch ein bisschen spezieller. Können wir es noch ein bisschen genauer haben?
Ja, also generell, ich tue sehr gerne die Leute beobachten, ich tue sehr gerne darüber schreiben, ich tue aber auch sehr gerne zuhören. Ich tue nicht nur schreiben, ich bin auch beruflich Life Coach. Also das ist wirklich, dass die Menschen mir ihre Sachen erzählen.
Und was erzählst denn du, Amix?
Ich sollte eigentlich zuhören.
Ah, ist gut.
Ich sollte zuhören, okay. Aber ich sollte auffangen,
was du bist natürlich Yoga-Lehrerin.
Genau.
Du bist auch noch alles, was trendy ist in Amerika. Life Coach, Yoga-Lehrerin. Und hast schon mal einen Roman geschrieben und jetzt also noch ein Sachbuch zusammen mit deinem Mann.
Ich hätte vorher sagen können, ich bin jemand, der sehr viel Interesse hat, aber das hast du jetzt gemacht.
Gut, Freddy, wer bist du?
Ich bin ein Beobachter und ich habe eigentlich angefangen als Beobachter in einem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, im Kanton Aargau. Und bin dann über die Schulzeit und das Studium habe ich dann andere Sachen angefangen beobachten, Gesellschaft. Dann, weil ich Wirtschaft studiert habe, ich die Wirtschaft angefangen beobachten und natürlich auch analysieren. Und dann später im Leben ist im Prinzip auch Gesellschaft und Politik dazu gekommen. Und das sind eigentlich all die Interessen, die dann auch wieder irgendwie in dem
Moment. Was überraschend ist, ja. Viele sind ja irgendwie an solches Weltlandjahr in Amerika gemacht, sind wieder zurückgekommen. Aber ihr sind einmal gegangen und dann sind sie nochmal gegangen und dann sind sie geblieben seit 22 Jahren. Das ist schon ein bisschen speziell.
Ja, das ja. ist. Ja, wolltest du doch.
Ja, wir sind nach dem Jahr, also wir sind in New York mit zwei kleinen Kindern und nach dem Jahr sind wir zurückgekommen und dann ist plötzlich die Schweiz ein bisschen zu klein geworden. Und dann haben wir uns immer überlegt, ja, wie könnten wir das machen, dass wir doch ein bisschen, wenigstens für ein paar Jahre, es hätte nicht sollen, unbedingt 22 Jahre sein. Also, das war nicht die Meinung. Und dann haben wir gefunden, jetzt machen wir in der Green Card Lottery, machen wir mal mit.
Und dann haben wir Glück gehabt, wir haben beide mitgemacht und eines Tages kommt ein Brief von Amerika und heisst Congratulations. Und sie haben eine Green Card gewonnen und das ist eigentlich der Ursprung gewesen, weil wenn man eine Green Card gewinnt, dann kommt die ganze Familie eine Green Card über. Also wir haben plötzlich vier Green Cards in der Hand gehabt.
Ja, und was bei
das
mir immer...
Das klingt spannend. Sorry. Ja, bitte.
Es war immer so ein bisschen, dass ich gesagt habe, ich mache so etwas schon mit, aber nur, wenn ich dann auch arbeiten kann. Also ich will nicht eine Expat-Frau sein, die dann einfach daheim muss sein und gefesselt ist als Haus. Und das ist eigentlich dann einfach freier Zugang in dem Sinn.
Gut, also du bist natürlich ein sehr renommierter Wirtschaftsprofessor geworden, fast 20 Jahre an der Georgia State University, dann auch Experte geworden im Steuerstreit Schweiz-Amerika. Und jetzt haben wir das Buch geschrieben. Und das Überraschendste für mich ist für Leute, die seit 22 Jahren dort sind, also ihr Leben gemacht haben, das ist ein absolut verheerendes Bild, das ihr von den USA und von den Amerikanern da präsentiert.
Ich würde nicht sagen verheerend, es ist ein kritisches Bild. Und es ist natürlich so, dass die europäische oder die schweizerische Art ist ja eigentlich so, dass man Sachen relativ kritisch anschaut. Und das Bild ist ja nicht das ist nicht etwas, das immer so war. Es ist natürlich eine Art Momentaufnahme, die auch basiert auf eben 22 Jahren, wo ganz verschiedene Sachen wir gesehen haben.
Ja, und ich habe immer gesagt, also man muss ziemlich lange in diesem Land sein, bis man wirklich kann etwas Beobachtendes dann auch wirklich sagen. Sehr viele Leute in der Schweiz haben sowieso das Gefühl, jeder ist ein Experte. Jeder, der eine Woche in New York in der Ferien war, ist ein Experte. Und wir haben dann wirklich gefunden, oder das ist so ein bisschen immer mein Bild gewesen, es ist so, wie 10 Jahre braucht es, bis ich das Gefühl hatte, wir sind wirklich drin. Ich habe immer gesagt, es ist so ein bisschen wie eine Schraube, die man in eine Wand einträgt und etwa nach 10 Jahren hat es gegriffen. So, dass man wirklich, und wir sagen ja, das ist das Buch von innen, also USA von innen, dass man wirklich sagt, wir sind mit drin gewesen, wir haben das gelebt, wir haben sehr viel gesehen und sehr viel erlebt.
Aber ich habe das Gefühl, das Bild ist immer negativer geworden, je länger der war. Nur ein paar Beispiele. Die Amerikaner sind oberflächlich, wollen nur über Sport reden, sind übergewichtig, sind verklemmt, schlecht ernährt, schlecht ausgebildet. In dem Land werden die Unterschiede zwischen Arm und Reich immer grösser. Die meisten sind verschuldet, die haben keine Reserven, sind nicht für eine Krise vorbereitet. Katastrophal überteuertes Gesundheitssystem, veraltete Infrastruktur, zerstritten, polarisiert, Demokratie wird untergraben. Ich könnte weiter und weiter machen. All das steht in eurem Buch. Und das ist also vernichtend.
Ja, das ist hart. Das ist absolut so. Und alles, was du jetzt gesagt hast, stimmt natürlich so. Ich glaube, was das falsche Bild ist, das wir ein bisschen haben von Amerika, vor allem verursacht durch Film und was man auch eben zum Teil liest, schlagzeilenmässig in der Presse, das falsche Bild zeigt eigentlich immer oder zeigt eigentlich sehr oft die obersten 20%. Das zeigt die Leute, die eine Top-Ausbildung haben. Das zeigt die Leute, die einen super Zugang zum Gesundheitssystem haben. Und es zeigt etwa dir noch die am ganz anderen Ende. Aber der Durchschnitt, oder, was eigentlich läuft, mit was du dich umschlägst, bevor du nur schon eine Arztrechnung mit der Versicherung abgerechnet hast, mit was du dich umschlägst in der Bürokratie, wie lange das geht, das weiss man eigentlich nicht. Das Diktum verheerend ist wahrscheinlich ein bisschen hart, aber auch wenn die Fakten, die du gesagt hast, die stimmen, die würden wir jederzeit unterschreiben. Es ist ja dann relativ aus unserer Sicht in der Schweiz, ja, kannst du zu dem kommen.
Genau, die Schweiz ist im Vergleich zu Amerika ein Paradies. Dieses Land, das ist im Vergleich zu dem, was ich dort erlebe, eben nur schon in Sachen Gesundheit oder wenn man aufgeboten wird als Jurorin in einem Gerichtsprozess oder überhaupt im täglichen Leben, wenn man nur etwas will, zum Recyceln bringen, hat man das Gefühl, es ist ein Drittweltland, das ihr da präsentiert und sicher eben mit eurer eigenen Erfahrung, die ja langjährig ist, könnt untermauern.
Ja, absolut. Also es ist so, an ein paar Orten. Es ist ja ein Land, das auf der einen Seite wirklich, wie gesagt hast, ein Drittweltland ist und sich auch wirklich so präsentiert. Auf der anderen Seite, das ist halt die USA, dass irgendwie die zwei Extreme hat. Also auf der anderen Seite, man hat irgendwie miserable Ärzte und auf der anderen Seite hat man Nobelpreisträger in der Medizin, die meisten irgendwo seit, weiß nicht wie viel Jahrzehnt. Und das ist ein bisschen, glaube ich, das Land, das gespaltene Land, oder?
Also es hat immer das Beste und das Schlechteste in jeder
Genau.
In Sachen Kunst, in Sachen Film, genau. In Sachen Wissenschaft, eben die meisten Nobelpreisträger kommen nur aus Amerika, aber es hat auch die besten Universitäten und die schlechtesten Universitäten.
Genau. Und das wird oftmals in der Schweiz auch ein bisschen falsch verstanden, dass es eben beides kann sein. Und wir haben also das Schreiben über das Ausbildungssystem ist uns extrem wichtig gewesen. Wir haben einfach oft das Gefühl gehabt, in der Presse liest man etwas und das ist einfach falsch. Einmal haben wir gelesen, irgendwie 50% von der Hochschulabsolventen haben keinen Job. Und das ist nun einmal nicht richtig, weil es sind keine Hochschulabsolventen, die 50%. Es mögen Hochschulabsolventen sein oder gleichwertig, wie wäre jetzt da von einer schweizerischen Uni Hochschulabsolventen. Aber sehr viele sind von einer Schule, von einem College, wo so etwas Adäquates gibt es da gar nicht, oder? Die können kaum lesen und schreiben. Und das wird oftmals falsch verstanden.
Und das dritte Weltland.
Wenn wir nicht einmal eine Berufslehre haben,
ganz genau. Ja, Leute, ja, das existiert ja nicht.
Entgegenkommt von Handwerkern, von den Leuten, die da die Häuser bauen oder in einem Restaurant arbeiten, die können ganz ein bisschen etwas und haben kein Verständnis für den ganzen Prozess. Das ist also erschreckend, wie ihr das darstellt.
Ja, ich glaube, es ist eben der amerikanische Prozess, oder? Ich glaube, in einem ist Amerika stark. Man kann es auf beide Seiten anschauen. Nämlich im Aufsplitten von jeder Arbeitskette oder Wertschöpfungskette ganz viele kleine Teile. Und wenn du das in kleine Teile aufsplittest, dann müssen die Leute nicht sehr viel können. Wie du gesagt hast, genau einen kleinen Teil können. Und das war wahrscheinlich das Geheimnis gewesen, warum Amerika mit relativ marginal ausgebildeten Leuten eben so einer Wirtschaftsmacht werden. Das beherrscht es absolut. Und das dritte Weltland, das du gebraucht hast, oder? Ich glaube, ich sage immer, Amerika ist das einzige Land, wo zwar Drittwelt Sachen hat, aber die es hat, hat es eigentlich selber gewählt, weil es ist das einzige Drittweltland, oder eben, wo Drittwelt Sachen hat, wo alles andere auch hat. Es hat Zugang zu allem Wissen, allem Know-how, allen Fähigkeiten. Es hat das alles, aber es reicht nicht alles für das ganze Land. Und das ist ein bisschen Tragödie.
Ja, und recherchiert, all das wird ja dort erforscht. Das ist ja ein bisschen immer das Schockierende. Es wird dort erforscht. Du hast vorher gesagt, Obesity, also die wirklich Fettleibigkeit. Und
das bis zu 70% der Leute sind übergewichtig.
Genau. Ja.
Das ist einer der Gründe, wieso die Todeszahlen in Amerika jetzt auch in dieser Pandemie so hoch sind. Oder
ist sicher einer der Gründe, oder? Ja, aber die ganze Ernährungswissenschaft, alles wird dort erforscht, oder? Alles kommt von dort. Und das ist irgendwie so ein bisschen
die Leute halten sich nicht dran.
Nein, es wird wie nicht umgewandelt, oder? Es wird dann so nicht in Alltag umgewandelt. Beziehungsweise sind dann immer auch so ein bisschen die ähnlichen Leute, die sich für das interessieren. Und es ist so wie ein Recycling vom Wissen.
Also eine Sache ist mir jetzt noch besonders aufgefallen, aktuell, besonders interessant. In Amerika werden Produkte sehr schnell auf den Markt gerührt, bevor sie richtig eigentlich erforscht sind. Ich mache dann einen Vergleich zwischen Deutschland und Amerika. Und dann schaut man mal, was geht, und dann tut man sie wieder verbessern. Und da kommt auch einem in den Sinn, was passiert jetzt auch mit diesen Impfstoffen? Wird das auch dort sein, eurer Meinung nach?
Ja, das ist etwas, wo wir uns viel Gedanken gemacht haben, oder? Und das ist ja, glaube ich, das ist jetzt etwas, wo bei vielen Leuten eine Sorge ist, oder? Und darum glaube ich auch die Zurückhaltung, wenn zuerst mal schauen, was da passiert, bevor ich mich impfen lasse. Und es ist interessant, ist ja auch da, oder? Es kommt eigentlich, die Impfstoffe sind am schnellsten entwickelt worden von amerikanischen Firmen, zusammen mit anderen. Eben. Aber Amerika ist dabei, oder? Und ob jetzt
aber sie wollen sie als schnellste zulassen, Express-Zulassung, genau. Wollen sie jetzt wieder machen.
Ja, Russland
sie werden die schnellsten sind.
Und sie werden das auch, also da werden viele Leute nicht zögern. Es ist so ein bisschen die Mentalität von fix it, oder? Also irgendetwas ist jetzt kaputt gewesen, also jetzt tun wir doch das fix. Und da tut man sich doch nicht überlegen, ob die irgendwie Nebenwirkungen haben. Also logisch, nicht alle 300 plus 300 plus Millionen. Logisch nicht, aber einfach so der Mainstream denkt natürlich schon ein bisschen so in die Richtung. Ja, jetzt ist etwas kaputt gewesen, wir flicken das.
Also, wir reden hier mit der Freddy und Adriana Mettler, 22 Jahre in Amerika, vor allem in Georgia, ein Staat, der ganz besondere Bedeutung bekommen hat und kommen wird noch in den nächsten 2 Monaten in Amerika. Über das reden wir. Was ist der nächste Musiktitel?
Das ist der Woody Guthrie mit This Land Is Your Land.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps, sparkling sands of her diamond desert. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting, and the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me.
As I went walking, I saw a sign there, and on the sign it said no trespassing, but on the other side it didn't say nothing, and that sign was made.
Woody Guthrie, eine Art amerikanische Hymne, This Land is Your Land, The American Dream, zusammengefasst in 2-3 Minuten. Oder wie es Joe Biden heute sagt, Possibilities, so viele Möglichkeiten. Aber der Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, ich rede da mit dem Freddy und Adriana Mittler, die das aus nächster Nähe während 22 Jahren erlebt haben, der gibt es dann heute eigentlich nicht mehr so, wie das eigentlich der Fiktion entsprochen hat, oder?
Den gibt's nicht mehr so, das würde ich auch sagen. Früher ist das vielleicht noch etwas gewesen, wo jeder Storys gehabt hat, wo er gehört hat von irgendjemandem, den er kennt, Freunde, Familie und so weiter. Und heute ist das eine völlige Ausnahme, wenn es das gibt. Heute sind die Storys ganz anders, oder? Heute sind die Storys.
Nämlich?
Heute sind die Storys eigentlich meistens so, dass jemand hat irgendwie an einer guten Uni eine Ausbildung gehabt und dann nachher hat er sein Start-up gemacht und sein Start-up hat er dann, bevor er 30 ist, für ein paar 100 Millionen verkauft. Wir haben selber in ganz näher Umgebung solche Storys erlebt und das sind eigentlich die, die heute, ich glaube, wo man kann noch den Leuten zeigen kann. Aber für sehr viele ist das absolut nicht mehr der Reichweite und das ist das Problem.
Vielleicht das Einzige, was noch gesehen ist, dass die Leute...
Ja, Adriana, bitte.
Dass die... In dem Sinn, der American Dream in dem Sinn nicht existiert. Aber wie der Freddy gesagt hat, oder, die Leute sehen das. Es ist so ein bisschen ein amerikanischer, einfach der Glaube, ich könnte ja auch mal dort hinkommen. Also man ist nicht unbedingt neidisch dann auf so eine Person. Man hat das Gefühl, ich kann ja das auch erreichen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen etwas, wo gleich noch ein bisschen speziell ist, dass man dort hin kann gelangen.
Und das wird
aber in einer Krise wie der jetzigen Krise kommen natürlich die Schattenseiten besonders deutlich aus. Ich habe da die kilometerlangen Schlangen gesehen von Autos, die anstehen, damit sie Essenspakete überkommen. 50 Millionen von diesen 330 Millionen sollen jetzt Hunger haben, weil die Leute einfach keine Reserve haben, wenn sie den Job verlieren. Und das sind nicht irgendwelche Leute, Hobos, die unter der Brücke schlafen, sondern Mittelstand, wo jetzt, weil die Pakete, die neue Hilfspakete, nicht durch den Kongress gekommen sind, nicht einmal genug zu essen.
Ja.
Das ist doch eine erschreckende Situation, oder nicht?
Ja, weil sehr viele haben natürlich während der Corona-Zeit den Job verloren, sehr schnell. Das hat bedeutet, wenn sie den Job nicht mehr haben, haben sie keine Krankenversicherung, weil die ist ja gekoppelt an den Job. Und, ja, extrem schlimm. Also, wenn man
das einführen will, nennt man das Sozialismus in Amerika, oder?
Ja, das ist natürlich sehr schnell. Alles, was irgendwie ein bisschen links von der, rechts von der rechten Seite, müsste links von der rechten Seite ist, all das ist sofort Sozialismus. Ich meine, das ist irgendwo, mit dem macht man den Leuten Angst.
Und das ist ja das Erstaunliche, dass eigentlich Sozialismus kommt immer dann, wenn die Regierung etwas machen sollte. Und mit Obamacare, dem Gesundheitsprogramm, wo der Obama zu einem schönen Teil eigentlich auch durchgebracht hat, oder, ist die Regierung plötzlich involviert. Jetzt geheißen, ja, jetzt tun wir eine zentrale Krankenkasse und so weiter aufstellen. Und da leuchtet bei vielen Leuten, obwohl sie profitieren würden, leuchten einfach alle Alarmglocken. Es ist wie wenn sie indoktriniert
werden. Aber warum denn?
Sogar immer,
Eisenbahnen, wenn man Eisenbahnen baut, sagt man, das ist Sozialismus. Mhm. Das ist gegen Individualismus, nämlich das Auto ist das grosse Vorbild und Eisenbahn ist Sozialismus.
Ja, ja, absolut.
Spinnen die eigentlich?
Es ist auch wirklich so für Leute, die gereist sind, die in Europa gewesen sind, die das sogar da alles super finden. Wenn sie zurückkommen, ist es «We are not the Europeans». Also es ist wie irgendwie klar, wir sind ein anderes System, wir können nicht.
Und es ist natürlich auch, Amerika ist das Land vom Marketing, nicht nur für Produkte, es ist auch das Land vom Marketing, wo man den Leuten versucht, wirklich das immer wieder einzubläuen. Oder? Also gerade auf der republikanischen Seite ist das Mantra, oder wir haben viel zu viel Staat, ein Staat ist schlecht, muss den beschneiden, muss ihm das Geld wegnehmen, wenn es nicht anders geht. Das ist jetzt etwa drei Jahrzehnte lang ist das eingebläut worden. Das ist jetzt wahnsinnig tief.
Und ich glaube auch Ich will noch etwas Grundsätzliches fragen.
Und das amerikanische System von Checks and Balances, oder, wo immer so hoch gelobt wird. Aber das heisst zum Beispiel, dass es je nach Wahlausgang kann geben, dass das Parlament, der Senat der einen Partei gehört oder von ihrer dominiert und der Präsident auf der anderen Seite ist. Während bei uns in Europa tut das Parlament, die Mehrheit im Parlament die Regierung wählen und die kann dann Massnahmen ergreifen. Und bei euch in Amerika, muss ich sagen, kann das Parlament, wie wir das vor allem während Obama-Jahren erlebt haben, den Präsident blockieren und dann passiert gar nichts. Ist das nicht ein Systemfehler in Amerika?
Ja, Systemfehler. Sagen wir, ich würde so sagen, es
Man sagt immer so, it is what it is.
Es ist System und man ist ja wahnsinnig stolz auf die Constitution, die das so eingeführt und definiert hat. Oder? Und es ist
doch wahrscheinlich nichts mehr. Auch jetzt, wenn der Mitch McConnell seine Mehrheit kann behalten kann, dann wird er doch das Gleiche machen wie während der Obama-Jahr, wird alles blockieren von Biden, oder?
Das ist genau das Problem. Darum ist Georgia der Staat, der jetzt die zwei freien Sitze hat. Für den Senatssitz. Und das ist natürlich extrem wichtig für die Demokraten, dass die sie erobern.
Und für die Republikaner so umgekehrt.
Ja, die Republikaner, gut.
Reden wir mal über Georgia. Reden wir über Atlanta, ist bei uns nicht so bekannt, obwohl noch relativ wichtig. Coca-Cola kommt da, CNN, Martin Luther King, die Olympischen Spiele 96 und hat das erste Mal jetzt für eine demokratische Partei, also Kandidat gewählt seit 1992 für Joe Biden. Ihr kennt das sehr gut. Die haben in Atlanta fast 20 Jahre gelebt. Können wir mal sagen, was da passiert ist?
Also ich glaube, was passiert ist, man macht sich da ein bisschen zu viel Hoffnungen, wenn man sagt oder schreibt, ja, Georgia ist jetzt demokratisch. Ich glaube, Georgia ist nicht demokratisch. Was es war ist und Suburbs, die offenbar vor allem für den Joe Biden gestimmt haben und Frauen, Das ist etwas gegen den Trump. Also das ist eine Wahl gegen den Trump. Das ist nicht eine Wahl in erster Linie für den Joe Biden. Und wir kennen diverse Leute, die sonst immer schön republikanisch gewählt haben, aber jetzt das mal wirklich für den Joe Biden gegangen sind.
Also, aber trotzdem, jetzt gibt's also, es ist ein bisschen ein spezielles Wahlsystem, man muss 50% von allen abgegebenen Stimmen haben, darum gibt's jetzt dort eigentlich eine zweite Runde. Die beiden republikanischen Senatoren, der David Perdue und Kelly Loeffler, müssen sich jetzt stellen. Und das wird die ganz grosse Schlacht, weil wenn das Demokraten holen, beide, hätten sie 50-50 im Senat, muss man noch sagen. Und dann würde die Vizepräsidentin Kamala Harris würde dann die Entscheidung sein. Und wenn sie das nicht holen, dann würde eben der Mitch McConnell weiter können alles blockieren. Genau. Was wird sich da jetzt abspielen in dieser Zeit jetzt in Georgia, wo sich ganz Amerika auf das konzentriert?
Ja, es tut sich schon. Also ich bin da bei ein paar Organisationen dabei und da komme ich immer E-Mail über etwa 500 pro Tag. Wirklich unzählige. Und die Republikaner haben wirklich also mit den grossen Kellen angerührt. Sie haben extrem viele, viele Millionen investiert für die Negativ-Ads, also wo man den Gegenkandidat kaputt machen kann. Das heisst nicht, dass Demokraten das nicht auch machen. Nur, sie haben viel weniger Geld, bis jetzt zumindest, so viel ich gesehen habe oder gelesen habe, die Ads sind jetzt ausverkauft. Und man redet auch, dass es gibt eine Schlammschlacht mit diesen Ads, also wo man eben Werbespots, genau, wo man den anderen wirklich, also nicht etwas Positives erzählt über sich, aber über den anderen Schlechten erzählt. Und man redet von einem Political Super Bowl. Super Bowl ist ja ein Football Game, wo mittlerweile auch überall
Final.
Ist. Ja, genau, der Final, wo auch in der Schweizer Zeitung jetzt darüber berichtet wird. Und dort wird am meisten für die Werbungen ausgegeben.
Ja. Also, Ja. Jahr,
aber das Ganze erfolgt ja jetzt im Nachgang zu den Wahlen vom 3. November, wo der Trump gesagt hat, es ist manipuliert worden, es ist beschissen worden. Und viele von seinen Anhängern glauben das, weil sie ihm alles glauben, obwohl er überhaupt keinen Beweis vorgelegt hat. Die Frage ist, gehen denn die wählen?
Ich glaube, das gibt auch einen Kampf, oder? Weil wählen, da spielt sich jetzt wieder genau das Gleiche ab auf der kleinen Ebene, wie sich schon beim Präsidentschaftswahlkampf abgespielt hat, oder? Zum können wählen, muss man registriert sein. George hat eine lange Geschichte, dass Registrierung von bestimmten Wählerschichten ein bisschen schwieriger gemacht wurde.
Was heisst bestimmte so Wählerschichten? Sagen wir es präzise, von den Schwarzen?
Afroamerikaner.
Genau, von den Afroamerikanern und Leuten, die nicht ganz einfach automatisch einen Fahrausweis haben, weil dann geht eigentlich die Registrierung von selber. Aber wenn das nicht so gelaufen ist seinerzeit und bis heute nicht ist, dann können sie nicht gut abstimmen. Und
aber das ist ja sehr gut gemacht worden von den Demokraten, vor allem von der Stacey Abrams, die ja wollte Gouverneurin werden, die genau wegen dem offenbar nicht dann gewählt worden ist, verloren auch knapp gegen den republikanischen Kandidaten Brian Kemp. Die haben doch riesen Organisationen zu aufbauen, um genau das zu verhindern. Das wird wahrscheinlich jetzt doch weitergehen.
Das wird weitergehen und da bleibt man auch voll dran. Oder? Das ist klar, ich glaube, es werden beide Seiten alles investieren, um die zwei Senatssitze für sich zu entscheiden. Und das Problem ist ja eigentlich, ein bisschen, dass zwei komplette Gegensätze sind. Das ist ja schon eine Ausnahme, dass ein Staat zwei Senatssitze auf einmal frei hat. Und die Kandidaten könnten...
Wieso ist das eigentlich so? Weil in anderen Staaten ist ja immer das mit der so Verschiebung von zwei oder vier Jahren der Fall. Warum ist das in Georgia so?
Ja, es ist krankheitshalber, ist der Isaacson, der hat müssen zurücktreten.
Der ist Senator.
Und dann ist die
Senator
Kelly Loeffler, genau.
Und die ist dann, nominiert worden. Also sie ist dann... Das ist ja eine sehr starke Trump-Anhängerin. Das ist ja sie, die gesagt hat...
Mehrfache Millionärin.
Ja. Und sie hat ja gesagt, sie würde alles machen für den Trump. Worauf der Gegenkandidat, der Warnock, gesagt hat, er würde alles machen für den Staat Georgia. Also das sind so ein bisschen die unterschiedlichen Auffassungen.
Aber was spielt sich denn dort in Georgia ab? Also es ist ja um ganz wenig Stimmen gegangen. Am Schluss sind es jetzt, glaube ich, 12'000 Stimmen für die beiden. Worauf dann Trump-Kampagne, unter anderem Trump selber, losgegangen sind auf den Gouverneur von Georgia, das sind gefälschte Wahlen, ist ein Republikaner. Auf den Wahlkampfleiter, der Ruffenberger, ist auch ein Republikaner, der gesagt hat, he threw me under the bus, hat mich also kaputt gemacht. Also es ist ein Kampf innerhalb der Republikaner, der dort stattfindet, wo man sagt, das sind gefälschte Wahlen gewesen. Und jetzt wollen sie wieder Wahlen machen. Wie soll denn das ausgehen?
Ich glaube, man muss da eins sehen. Georgia hat auch ein Stückchen zu uns eine Überraschung. Es ist wirklich der Brian Kemp und der Brad Raffensperger, der Staatssekretär, der muss die Wahl zertifizieren. Es sind beides Republikaner und beides selbst erklärte konservative Republikaner. Und beide haben gesagt, und das ist eigentlich fast eine wunderschöne Ausnahme, beide haben gesagt, wir wenden das Gesetz an. Jede gültige Stimme wird zählt, jede ungültige wird nicht zählt. Und wenn es muss sein, zählen wir nachher. Und wenn es nochmal muss sein, zählen wir es zweites Mal nachher. Genauso wie es im Gesetz steht. Das haben sie genau so gemacht.
Und sie haben es ja per Hand gemacht, oder?
Sie haben
gesagt, die Wahlmaschinen sind gefälscht oder manipuliert.
Genau.
Und haben es von Hand gemacht.
Und dann
und sind dann kritisiert worden von den Republikanern.
Es ist gut, sie hätten es können irgendwie machen und wären logischerweise kritisiert worden. Aber das Prozedere ist klar festgelegt von Anfang an. Oder? Es ist ja maschinell. Georgia hat Computer, wo man mit einem Kärtchen geht wählen. Also ist eigentlich digital schon immer gewesen oder schon viele Jahre gewesen. Die erste Zählung ist maschinell. wenn es einen Recount gibt, dann ist er von Hand. Und wenn es nochmal einen gibt, ist er wieder maschinell. Und man hat das absolut genau so gemacht, oder? Und die sind eisern zu dem Gesetz gestanden. Da muss man wirklich sagen,
du hast gesagt, das ist ja fast eine Ausnahme.
Ja, wenigstens. Oder eine Hoffnung. Eine Hoffnung, eben die Checks and Balances.
Wieso hättet ihr erwartet, dass sie dann beschissen hätten?
Ja.
Nicht beschissen, aber wir haben eben so lange in Georgia gelebt, wir haben vieles gesehen, oder? Und wir sehen ja auch, oder? Da nimmt man andere. Lindsey Graham, oder? In South Carolina, ein Senator, wo mit Standing, der sehr bekannt ist, der ganz am Anfang vor Trump gewählt wurde, ist eigentlich ihn noch kritisiert. Völlig
und zwar wir.
Ja, ja. Genau.
Schlimmer als jeden anderen.
Genau.
Und ist hat er als Charakterlump schlimmster Art, hat er ihn bezeichnet. Genau.
Und seit der Trump Präsident ist, oder? Redet er ihm das Wort, er betet das oben runter. Und da ist natürlich schon irgendwie latent ein bisschen die Angst. Oh, wow, ja, das könnte natürlich bei so einer kleinen Zahl von Stimmen unterschiedlich, könnte jetzt irgendetwas passieren, oder? Und wir finden es wirklich, wirklich super, dass jetzt ein konservativer Staat mit einem konservativen Governor und einem konservativen Staatssekretär, der die Wahl zertifiziert, hingestanden sind und einfach gesagt haben, this is America, das Gesetz gilt, oder? Und das ist ja etwas, was Trump kaputt gemacht hat, 4 Jahre lang. Und
eben, aber der Raffensperger hat gesagt, der Lindsey Graham hat ihn angerufen, ja, genau, und hat gefragt, könnt ihr nicht ein paar tausend Wahlstimmen irgendwie verschwinden lassen? Also,
ja, gut,
also das ist offen, hat sich nicht einmal geniert, das zu machen. Also, ich meine, brutal.
Ja. Der Lindsey Graham hat ja auch versprochen, während der Obama-Jahr, wo sie wollten, den Judge wählen, er werde, oder das dürfe erst gemacht werden.
Ja, das Supreme Court.
Der Supreme Court, ja, Judge, oder? Das hat wie auch eins zusammengelogen, oder?
Ja, der hat er vor der Kamera gesagt, oder? Genau. Wir können ihn
wenn ich meine Meinung je ändere, genau, könnte ich ihm sagen, ich bin nicht
lohnt. Aber man hat ihn dann zitiert, es ist egal, am Schluss spielt keine Rolle. Ja. Und das ist dann schon, ich meine, da sind dann schon viele Fragezeichen.
Und das aber wenn jetzt der Trump rumgeht und sagt, we won by a lot, überall haben wir gewonnen, was macht das mit Amerika?
Gut, also das ist, ich meine, man weiss, also, er ist ja abgeklärt. Also Psychiater, Psychologen sind sich einer Meinung. Er hat das Problem.
Ja, aber die Leute, die ihm glauben und die Republikaner, die ihm nicht widersprechen, was macht das mit der Demokratie Amerika?
Das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, was wirklich eingerissen hat in 4 Jahren Trump auf einer gesellschaftlichen Ebene, ist die ganze Lügenkultur. Heute kann ich hinstehen und irgendetwas behaupten. Das habe ich früher auch können, aber sind mir nicht alle gefolgt wegen dem. Und heute ist es, glaube ich, wirklich so, dass wenn der Trump etwas sagt, dann sind seine Anhänger, die stellen das gar nicht in Frage. Es ist einfach so. Und das Problem ist auch ein bisschen, in Amerika gibt es wahrscheinlich etwa ein Drittel von allen, die stimmen, die stimmen für eine Partei.
Also automatisch. Automatisch. Der Großvater schon für die gestimmt, für den Vater hat schon dafür gestimmt. Also stimmt man automatisch für Republikaner oder Demokraten.
Genau. Und wenn man jetzt kurz überschlägt, oder, sind etwa 150 Millionen abstimmen. Und wenn man sagt, ein Drittel, oder, wo so oder so einfach republikanisch wählen, völlig egal, wer dort steht, dann sind das schon mal 50 Millionen. Das ist eine kleine
und
ein kleiner
Teil von der Antwort. Und er hat 74 gemacht.
Ja, genau.
Aber er hat 74 gemacht, hat auch noch andere können überzeugen. Müssen wir vielleicht über das noch reden.
Aber noch ganz schnell vielleicht auch etwas, wo auch irgendwie problematisch ist. Der Anstand. Der Anstand, wo die Leute, die auch ihn wählen, oder, wo so die propagieren das sind teilweise strong Christians, oder? Die propagieren den Anstand. Und das ist ihnen gleich, dass da ein Mann ist, der alles andere als etwas hat.
Aber auch nicht nur, dass er anders ist, sondern dass sie sogar Wahlbetrug würden decken, hat da, man den Eindruck.
Das ist plötzlich anders,
und zwar
genau.
Auch Führer von der Republikaner, also Ted Cruz oder Marco Rubio, hat man das Gefühl, solange uns das nützt, akzeptieren wir alles. Genau. Und da fragt man sich doch, was heisst das für die Zukunft von einem Land? Vielleicht auch bei der nächsten Wahl. Weil es ist ja nicht so knapp gewesen. Also, doch noch knapp, aber nicht so knapp. Aber wenn es noch knapper gewesen wäre, hätte es ja dann noch können kippen können. Wenn absolut. Man dann die Bescheissereien noch irgendwie durchgezogen hätte, wie ich sie angedeutet habe.
Ja, das ist unsere schlimmste Befürchtung gewesen, oder? Wenn das knapp wird mit den Elektoren, oder? Dass dann irgendwie ganz dumme Szenen könnte passieren.
Ja, und jetzt ist er ja, der Trump ist ja als Gericht, er ist abgewimmelt worden von dem her. Ja, das ist eben das ist ja nochmal Checks and Balances. Wenigstens hat das jetzt geklappt. Also, das ist ja noch Hoffnung in den Staat.
Aber er, der weiter erzählt, wir haben gewonnen, einfach Ich glaube, das ist so Thesen oder das Playbook von Diktatoren. Wenn man eine Lüge immer wieder und immer wieder holt, dann hat man einfach gewisse Leute, die dann das glauben.
Mhm. Ich habe gerade letztens von jemandem gehört, und das finde ich eine super Analogie, wenn man jemandem Gift gibt, damit die Person stirbt, gibt man das Gift nicht sofort. Und ja, dann ist es ganz klar, wer es war. Man gibt immer ganz, ganz, ganz so homöopathische Dosen. Und dann irgendwann mal ist dann die Person tot, oder? Irgendwann mal glaubt die sogar, wie fein das ist, oder, was sie da eingenommen hat.
Wir reden hier mit Adriana und Freddy Mettler, die ein Buch geschrieben haben, Crazy Country USA. Was hören wir als nächstes?
Von Bob Dylan, einer von meinen Liebsten. Just Like a Woman.
Like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl.
Grossartiger Song, auch einer von meinen Lieblingssongs, Adriana. Also, Freddy, du bist ein Wirtschaftsprofessor, wenn man jetzt schaut, was da passiert ist. Letzte Woche ist der Trump in einer 1 Minute und 4 Sekunden langen Auftritt, hat er gesagt, Stock Market ist bei 30'000, der Dow Jones, a sacred number, eine heilige Zahl. In der gleichen Zeit, die Staatsverschuldung ist, glaube ich, also in seiner Amtszeit 50% aufgegangen, von 14 Billionen auf 21 Billionen. Jetzt, Verschuldung war eigentlich immer das Schlimmste für die Republikaner. Und er ist ja als republikanischer Kandidat auftreten. Wie beurteilst denn du seine wirtschaftliche Leistung?
Also ich glaube, zuerst einmal finde ich immer, man tut dem Präsident grundsätzlich zu viel zuschreiben. Es ist ja nie der Präsident allein. Oder? Der Präsident erbt die Situation. Der Obama hat seine Zeit schlecht geerbt, hat es wieder müssen langsam aufbauen. Wo es an Trump übergegangen ist, ist eigentlich das Land auf einem ganz guten Weg gewesen, wirtschaftlich. Wachstum ist da gewesen und die Arbeitslosigkeit ist zurück. Der Trump hat das übernommen und es ist in der gleichen Art und Weise weitergegangen. Er hat eigentlich sehr wenig wirtschaftlich gemacht. Er hat Steuern reduziert, das stimmt. Das hat einen kleinen Push gegeben, hat Sachen dereguliert. Aber es ist nicht so gewesen, dass eigentlich jetzt, ich würde sagen, der Trump ist jetzt schuld, dass die Börse so hoch ist, sondern das Problem ist eigentlich ganz anders. Oder die Börse ist hoch oder all die Finanzwerte gehen im Preis hoch, weil all das Geld, das in die Wirtschaft gepumpt wird, weil das keinen anderen Ausweg mehr hat im Moment. Gibt es nicht Inflation, darum sehen wir das so. Und dass er sich das zuschreibt, dass der Dow jetzt bei 30'000 ist, das ist klar. Das ist klar, dass er das so macht, aber das sagt eigentlich nicht. Die Börsen allein.
Und das mit der Verschuldung
das ist offenbar
kein Thema mehr.
Das ist etwas, wo wieder einfach, das kann man eigentlich gar nicht nachvollziehen, weil es ist, wie du gesagt hast, die Republikaner haben ja sogar Shutdowns provoziert, oder, weil sie das Budget nicht mehr bewilligt haben und dann hat man müssen sich wieder 10, 15 Tage so die Regierung nicht mehr, ist Shutdown gewesen und dann hat man sich müssen wieder einigen und so weiter und kaum sind sie an der Macht, ist das alles komplett irrelevant. Meine Befürchtung ist eigentlich, dass wenn ich jetzt der Biden Präsident wird, dass dann die Republikaner wieder anfangen zu blockieren und bei allem, was er machen will, werden sie wieder zu denen, die es gewesen sind vor dem Trump und das wäre natürlich ein unglaublicher Gridlock, so unglaublich festgefahrene Situation, wo Amerika noch länger würde nie herbringen. Das ist irgendwo meine grosse Befürchtung.
Aber in Amerika ist ja eine extreme Situation wie noch nie. Seit dem Zweiten Weltkrieg, 3 Krisen auf einmal, Covid, also Pandemie, die Wirtschaft, die am Boden ist, Rassenfrage, die diesen Sommer aufgebrochen ist. Und das soll jetzt den beiden, sollte jetzt sich alles korrigieren. Was sind da die Erwartungen? Die Erwartungen sind, glaube ich, nicht so gross. Wie das mal, wo der Kennedy gekommen ist, hat man das Gefühl gehabt, jetzt wird alles total viel besser. Auch beim Obama hat man das Gefühl gehabt. Beim beiden sind die Erwartungen weniger hoch. Aber sind sie realistisch?
Ja, ich glaube, die Erwartungen sind nicht so hoch. Nein, ich glaube, was das Land ganz einfach einmal will, dass, also vor allem von der demokratischen Seite, dass einfach einmal Ruhe ist, einfach ein bisschen Ruhe eingekehrt in dem Land. Dass einmal nicht jeden Morgen Hunderttausende von Tweets vom Präsidenten irgendwo verteilt werden. Ich glaube, das ist ein bisschen das, was die Hoffnung ist.
Ich
weiß,
aber ein bisschen wenig als erwartet. Und lange denn das? Also vor allem eben, wenn es dann die 2 Sitze in Georgia nicht holen und dann noch viel blockiert wird im Senat, kann er ja mit Executive Actions kann ein paar Sachen machen, der Präsident. Aber viel kann er dann nicht machen, was er eigentlich sollte. Weil Amerika ist ja eben zum Teil, wenn man die Infrastruktur anschaut, wie gehen in Scherben? Da müssten ja gewaltigste Programme gestartet werden.
Genau. Und das wiederum kostet Geld, das treibt das Defizit durch. Das Defizit wäre gar nicht so das Problem. Amerika hat die Weltwährung, es kann eigentlich noch fast ein bisschen simplifiziert sehr viel Geld drucken. Das Problem ist, wird überhaupt die Politik das erlauben? Und du hast vorhin gesagt, es gibt 3 Sachen. Es gibt Covid, es gibt Black Lives Matter und es gibt die Wirtschaft. Die Wirtschaft, würde ich nicht sagen, ist am Boden. Das ist jetzt einfach die Folge von dem Covid. Wie sie wieder rauskommt, wissen wir auch nicht. Aber die anderen 2 sind massive Probleme und die kannst du nicht lösen mit Inaction, mit nichts machen. Und ich glaube, die ganz grosse Gefahr ist wirklich genau da, oder, dass ein Biden jetzt 4 Jahre zwar kann beruhigen kann, wie Adriana gesagt hat, und das kann aber cool, das ist enorm wichtig, aber dass es nicht vorwärts geht und das wäre tragisch fürs Land.
Und mit diesen 2 Senatssitzen, also wenn das wirklich dann so ist, dass die republikanisch werden sein, dann wird das so blockiert sein. Wie sind sie beim Obama seine letzten 6 Jahre, oder? Nur 2 Jahre hat er alles demokratisch hinter sich gehabt. Und das wird natürlich genau zu dem führen, dass man nachher sagt, ja, das hat man beim Obama schon gesagt und gemacht, ja, bringt ja nichts hin. Ja, logisch, wenn alles blockiert wird, kann man nichts hinbringen.
Man hat immer sich gewundert, wie würde der Trump auf eine grosse Krise reagieren? Wie würde er sich verhalten? Man hat dann vor allem an eine internationale Krise gedacht, Nordkorea, der Iran. Jetzt war die Krise im Land gewesen, nämlich die Pandemie, die er abgespielt hat, wie man im Buch können vom Woodward nachlesen, ganz bewusst abgespielt hat. Er hat gesagt, es geht vorbei. Wenn er das jetzt ernsthaft gemacht hätte, ich weiß nicht, ob er das überhaupt kann, ernsthaft machen, aber wenn er das gemacht hätte, wäre er dann jetzt für eine 2. Amtszeit gewählt worden?
Also das würde ich noch befürchten. Ja, ganz genau.
Das.
Wenn der das staatsmännisch gemacht hätte, eben, wie du gesagt hast, ist eigentlich undenkbar, oder? Also, das ist wirklich in der Fiktion, oder? Aber wenn er das wirklich staatsmännisch gemacht hätte, auf den Fauci und all die anderen gelost und hingestanden wäre und gesagt hätte, und so ist es, und er hätte Erfolg gehabt damit, wäre er wahrscheinlich mit einer ziemlichen Mehrheit.
Ja, ich glaube schon.
Aber
ja,
der kann
ja
wahrscheinlich nicht anders, weil er ist ja wissenschaftsfindlich auftreten, hat da irgendwelche Fantasie Produkt promotet, wie Hydroxychloroquin, hat sie gesagt, man soll Desinfektionsmittel trinken und anderen Unsinn. Und hat eben der Fauci, der eigentlich die respektierteste Person ist in Amerika in diesem Bereich seit 3 Jahrzehnten, hat er irgendwie einen Rand getatscht, weil er beliebter war als er und hat damit alles viel schlimmer gemacht. Also können wir eigentlich froh sein, dass er wenigstens das einzig Positive an dem katastrophalen Zustand von Amerika ist, dass er wegen dem nicht nochmal 4 Jahre dort ist und noch mehr Unheil anrichten kann.
Genau, ja. Es hat immer um 5 Uhr hat's eine News-Hour gegeben und dann ist er ja auftreten und dann hat man, glaube ich, etwa 2-mal in dieser ganzen Zeit, 2-mal hat man wirklich, haben dann gerade alle geschrieben, er ist staatsmännisch gewesen, etwa 2-mal von dem Ganzen. Jeden Tag, oder? Er hat die Presse hat er ja angegriffen, dass es fast nicht mehr schön war. Wirklich Schimpfwörter, den Journalisten gesagt, alles ist immer fake oder egal was. Und das ist irgendwie schon irgendwie eigentlich traurig, dass man eben zweimal das Gefühl gehabt hat, ja, jetzt ist er überhaupt mal hingestanden, hat etwas einigermaßen noch
ein gesagt. Ja. Also, wir haben einen Teil vom Kabinett gesehen, jetzt von Biden diese Woche, der Tony Blinken und neuen Außenminister John Kerry, als der Mann, der soll gegen Global Warming antreten soll. Und man weiss, dass Janet Yellen sollte, wo Treasury übernehmen, frühere Chefin von der Nationalbank, wie sie dort heisst, also anders. Was meinst du dazu, Freddy? Janet Yellen?
Ja, sie hat natürlich einen fantastischen Ruf und sie ist ja auch eine, die eine enorme Ruhe schon mal ausstrahlt und wo kann hinstehen und wo eigentlich das Federal Reserve, die Zentralbank, die amerikanische, sehr souverän geleitet hat. Das wird er eigentlich von allen Seiten her attestiert. Und der jetzige Finanzminister Steven Mnuchin ist ja, sage ich jetzt einmal, ein bisschen eine spezielle Figur.
Eine
lusche Figur. Ja, das ist ein guter Ausdruck. Ja. Das ist eine lusche Figur, genau. Und das ist ja auch absolut notwendig. Man ist der Finanzminister von Amerika, oder? Dass jetzt da wirklich jemand kommt, wo einfach schon mal gar keine Debatte darüber gibt, ob die Person geeignet und fähig ist, ob die irgendwelche eigenen Geschäfte hinten dran schon gemacht hat, ob die eine eigene Agenda hat. Das ist schon mal irgendwie super. Und ich glaube, darum sind eigentlich auch alle gewaltige Erleichterungen, wo der Name auftaucht ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie als eine von den einfachsten auch bestätigt wird.
Eben, das muss ja noch passieren.
Genau. Und das muss im Senat passieren, wo man wieder nicht wissen, eben, wie das wird rauskommen.
Genau. Aber vielleicht bei einer Janet Yellen gibt es dann schon noch zwei, drei Republikaner, die würden zustimmen.
Würden wir
hoffen. Könnte man vorstellen. Romney oder Susan Collins oder Mazursky. Also, reden wir doch aber auch noch über Donald Trump und seine Zukunft macht zwischen seiner Musik. Was ist der nächste Titel?
Der Leonard Cohen hat einen Song, der heisst «Everybody Knows» und der Text ist eigentlich fast so ein bisschen visionär. Ja, ist ein bisschen depressiv, aber vieles passt.
Vieles von Leonard.
Aber, ja, genau.
Aber ist auch einer von unseren Liebsten.
Ja, wir haben den gleichen Musikstil, komischerweise. Also, lass mal an, Leonard Cohen, «Everybody Knows».
Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me. Do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows.
Everybody knows, aber wir wissen noch nicht genau, was mit Donald Trump wird passieren. In den nächsten knapp zwei Monate. Wann wird er noch begnadigt? Der Michael Flynn, einer von seinen Helfern, schon verurteilt, hat er begnadigt, andere werden folgen. Und da frage ich euch beide, Freddy und Adriana, wird er auch noch sich selber begnadigen? Etwas, wo man sich überhaupt nicht einmal kann theoretisch vorstellen, dass es überhaupt so etwas gibt.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was er genau wie sollte machen. Aber es ist klar, würde er auf New York zurückkommen, dort laufen Klagen gegen ich weiß nicht wie viele Hunderte. Und ja, der könnte ins Gefängnis gehen.
Aber er kann sich selber tatsächlich begnadigen. Aber das gilt
aber nur für Federal Crimes,
genau.
Und das bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass er das am Schluss noch machen wird. Was hat er noch zu verlieren in dieser Hinsicht? Ich glaube, er wird alle begnadigen, die er noch irgendwie kann. So schlimm.
Aber wenn man sich begnadigt wird, dann ist man ja schuldig, oder? Ist ihm das dann gleich?
Also
er würde selber sagen, ich bin schuldig und ich bin begnadigt.
Das ist die Frage, wie würde das überhaupt gehen? Also einer, der Loser ist, etwas das Schlimmste, was man kann sein, was er jetzt ja ist. Er ist ja ein Loser. Er kann sich also das nicht eingestehen. Wie wird er das machen? Ich meine, schuldig bekennen ist auch ein Loser. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das er so etwas würde, rein psychologisch, können irgendwie zu dem stehen.
Und Begnadigung wird ja immer so laufen bei ihm, oder? Dass er irgendwie sagt, ich habe ja sowieso nichts gemacht. Oder? Ich tue jetzt einfach noch sicherstellen, dass das wirklich so ist, weil die werden irgendwie eine Vendetta gegen mich aufziehen und so weiter. Das ist ein bisschen wie beim Impeachment. Oder? Am Schluss ist irgendwie zeigt er, ja, ich bin freigesprochen worden, fertig. Oder? Darum quasi sich selber begnadigen, so unmöglich, dass das ist. Oder wird ja nicht sein, dass er hier steht und sagt, sorry, oder? Ich bin schuld und jetzt tue ich aber, ich möchte einfach nicht das. Es wird ganz eine andere
Lawine kommen. Eine spezielle Strategie entwickeln.
So wie immer, absolut, oder? Er wird das kommunizieren.
Fake und was weiss ich. Also etwas, wo wir vielleicht auch noch, also wir haben vielleicht schon ein bisschen den Vorgeschmack bekommen in diesen 4 Jahren, aber vielleicht kommt da noch etwas viel extremer.
Eben, aber geht denn das weiter? Eben, Amerika ist moralisch an einem ganz anderen Ort, als es noch auch in der Bush-Ära war und in der Obama-Ära. Und jetzt ist ja gerade das Buch von Obama, wo man merkt, das war ganz eine andere Präsidentschaft gewesen und eine andere Vision, wo man die neuen Leute von der Regierung Biden sind auch ganz andere Leute. Aber wie stark wird Amerika moralisch auch noch längerfristig geschädigt werden durch die ganze Trump-Präsidentschaft? Was meinen Sie?
Also ich glaube, es geht ja so in bestimmten Bereichen gibt es ja immer so Leute, die sagen, solange wie etwas aufgebaut worden ist, muss man es wieder abbauen. Und ich bin Gott froh, dass Trump nicht 8 Jahre hat. Ich weiß nicht, wie viele Scherben denn man hätte müssen zusammennehmen. Jetzt sind es 4 Jahre gewesen. Ich würde mal schätzen, es geht Minimum überhaupt 4 Jahre, bis man einigermaßen wieder auf ein normales Level runterkommt. Und so lange wird das auf jeden Fall noch wirken. Je nachdem, ob die Republikaner jetzt wirklich sich dann anfangen zu distanzieren, je nachdem, was der Trump macht nachher, ob er jetzt womöglich noch irgendjemand von seinen Söhnen nachzieht und so weiter, das wissen
oder
wir.
Selber noch mal
oder selber noch mal kommt, oder? Ich glaube, das ist die Unwägbarkeit. Oder? Aber wenn er wirklich verschwinden würde, ging es immer noch ein Zeitchen.
Die Frage ist natürlich auch, was seine Anhänger genau, was mit denen passiert. Die 30%, die wirklich stramm hinter ihm stehen, was wird mit denen passieren? Werden die das einfach alles so in Kauf nehmen? Und ich bin da ein bisschen pessimistisch. Der Rest von meiner Familie ist optimistisch. Ich bin da pessimistisch, weil ich das Gefühl habe, die sind so indoktriniert worden über all die 4 Jahre, dass sie wirklich Angst haben. Die gehen auf die Straße, es wird Strassenschlachten geben und die Gegenseite wird natürlich auch nicht einfach so zuschauen oder beziehungsweise nichts machen. Also da kann ich mir schon noch durchaus vorstellen, dass in den nächsten 2 Monaten beziehungsweise, also 2 Monate, dass das noch irgendetwas gibt, wo wir auch noch nie gesehen haben.
Man muss sagen, Amerika ist ein grosses Land, ein mächtiges Land, immer noch die grösste Wirtschaftskraft der Welt, auch wenn es moralisch und auch wirtschaftlich und politisch natürlich unglaublich geschwächt wurde in den letzten Jahren, nicht nur in der Trump-Ära, das hat ja schon früher angefangen. Und bis jetzt hat sich Amerika immer wieder können neu erfinden und die Frage ist einfach, wird auch das passieren können und wie lange wird es eben dauern? Ich habe mit einem Kenner von Amerika geredet, einer, der ganz nahe ist in der Finanzindustrie, ganz weit oben und sagt, unter besten Umständen wird das 10 oder 15 Jahre dauern, bis Amerika wieder eine Infrastruktur hat, ein Schulwesen, ein Gesundheitswesen, das einigermaßen auf unserem Level ist. Sind ihr da auch ähnlicher Meinung?
Also es ist sicher auch da sind wir ein bisschen gespalten. Ich bin auch da ein bisschen eher pessimistisch. Ich habe das Gefühl, ja, es ist so ein bisschen wie das untere Level ist erreicht. Und wir persönlich haben auch wirklich gelitten, die letzten 4 Jahre einfach dem zuzuschauen. Ich glaube, es ist ziemlich schon am Boden und es wird, also da gebe ich dieser Person recht. Also ich habe das Gefühl, das wird sehr, sehr, sehr viele Jahre brauchen, bis, falls überhaupt, Amerika sich wieder aufgestellt hat.
Ja, ich befürchte sogar, das könnte ein bisschen besser werden, kann schon, aber ich befürchte, es sind unlösbare Probleme in dieser Konstellation, wie wir sie jetzt haben, weil das Bildungssystem, da müsste man so wirklich massiv
radikal ändern,
das kostet enorm viel Geld.
Und das ist etwas, wo wie niemand will anlängen. Das genau. Ist, wenn man nur irgendwie...
Wir sind am Schluss von der Sendung und könnten noch so viel darüber reden mit Freddy und Adriana Mettler, die das Buch schreiben, Crazy Country USA, Notizen aus einem eigenwilligen Land. Danke vielmals. Noch ganz kurz anspielen, einen letzten Titel. Was hören wir?
Don't Worry About a Thing von Bob Marley.
Okay, wunderbar. Kann ich auch nichts dazu sagen. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Die Pink Week mit Jelmali Minusha.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.